Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland. Mit Jörg Hector.
Wir haben Winter 2020. Dieses Jahr hat ja schon mit einem Lockdown begonnen und so wie es aussieht, wird es auch mit einem Lockdown zu Ende gehen. Jedenfalls sind das die aktuellen Forderungen in der Politik. Der Grund dafür Corona. Wie sich Corona entwickelt, das beobachtet ein Forscher an der Universität des Saarlandes, nämlich Professor Dr. Thorsten Lehr vom Bereich Klinische Pharmazie. Ich habe mich mit dem Herrn Professor Lehr unterhalten und habe ihn gefragt, warum können wir aus Ihren Daten möglicherweise einen Blick in die Zukunft werfen und was müssen wir eigentlich auch aus diesen Daten herausdeuten?
Die übliche Frage ist ja immer, warum denn Pharmazie? Was hat denn die Pharmazie jetzt eigentlich mit Covid zu tun? Ja, da wird immer natürlich dann gleich vermutet, dass es sich um irgendwelche pharmazeutische Forschung handelt. Aber wir jetzt in unserem Arbeitskreis von der klinischen Pharmazie befassen uns jetzt seit vielen Jahren, ich persönlich mich seit 20 Jahren, mit mathematischen Modellen, in denen wir einfach versuchen, natürlich komplexe Verhältnisse in Mathematik umzuwandeln, um dann Krankheiten zu verstehen, Wirkung von Arzneimitteln zu verstehen, Ausbreitung von Krankheiten und auch den Einfluss von Arzneimitteln auf Krankheiten. Also von daher genau das, was wir jetzt machen. Vor der Pandemie haben wir uns mit humanen Papillomviren beschäftigt, wie die sich ausbreiten. Die breiten sich ein bisschen einfacher aus, weil sie sich über sexuelle Übertragung, das ist ein bisschen einfacher, das kann man besser messen. Jetzt haben wir natürlich viele Unbekannte über den Übertragungsweg, aber prinzipiell ist das für uns absolut gar nichts Neues. Das ist genau das, was wir immer machen, das ist unser tägliches Brot. Nur die Aufmerksamkeit ist neu, die wir dafür erfahren jetzt.
Das heißt, es ist eine sehr valide Sache, die da gerade läuft. Sie ist oft ausprobiert, sie funktioniert auch und Sie können auch nachweisen, dass das jetzt kein, ich sag's mal, neuer Zahlen-Hokuspokus ist, mit dem die Leute nochmal mehr verrückt gemacht werden.
Nee, prinzipiell ist das Modell, was wir verwenden, das wird jetzt schon bei vielen Infektionskrankheiten wurde das so oder so ähnlich in einer ähnlichen Form verwendet. Das ist valide etabliert. Wo wir uns jetzt unterscheiden, ist dahingehend, dass wir uns auch damit beschäftigen, was im Krankenhaus passiert, wie viele Patienten im Krankenhaus landen, wie sie dort letztendlich dann auch wieder rauskommen. Also das heißt, wir haben das ein bisschen erweitert auch auf diesen klinischen Sektor, weil der halt vor allem auch für die Planung jetzt in der Pandemie sehr wichtig ist.
Wo beziehen Sie denn die Daten her, die Sie brauchen, um Ihre Berechnungen zu machen?
Ja, wir haben also multiple Quellen. Wir nutzen zum einen das Robert-Koch-Institut, wir nutzen aber auch das Intensivregister. Wir haben aber auch einen großen Datenschatz zum Beispiel von einer Firma aus dem Saarland, die uns das zur Verfügung stellt, wo wir über inzwischen 15.000 Patientendaten haben von Covid-Patienten, die im Krankenhaus waren. Das sind sehr viele. Das sind also über 10% der Patientinnen und Patienten, die im Krankenhaus waren. Dort nehmen wir sehr viele Daten her, teilweise auch von den Ministerien. Also ganz viele Quellen, die wir dann täglich abgrasen.
Die Quellen sind aber bundesweit verteilt, sind keine ausschließlichen Landesquellen?
Nein, die Quellen sind bundesweit verteilt. Wir machen diese Modellierung jetzt auch nicht nur für Saarland, sondern wir machen die halt bundesweit und bundesweit dann auch noch bis runter auf eine Land- und Stadtkreisebene. Das heißt, wir schauen uns das also bis zu 412 Land- und Stadtkreisen an.
Das heißt, Sie können relativ scharf abgrenzen, wie die Situation im Saarland ist oder in Rheinland-Pfalz oder in anderen Bundesländern oder machen Sie nur den allgemeinen Überblick über die Bundesrepublik?
Nee, ganz genau. Also wir machen das für die Bundesländer und innerhalb der Bundesländer auch nochmal für die Landkreise. Also auch innerhalb der saarländischen Land- und Stadtkreise haben wir auch Informationen.
Jetzt reden wir mal über die Pandemie als solche. Wir haben gestern die Mitteilung bekommen aus dem Gesundheitsministerium, aktueller Stand Intensivbetten im Saarland. Gestern waren das 54. Das würde bedeuten, pro Landkreis eigentlich noch 9 Intensivbetten. Und zwar über alle möglichen Krankheitsfälle gedacht, die da zur Verfügung stehen. Ist das etwas, wo wir uns Sorgen machen müssen oder ist das eigentlich noch ein normales Polster?
Also sagen wir mal so, im Saarland sehen wir momentan, dass vor allem die Krankenhausbelegung sehr stark ansteigt. Also nicht nur die Intensivbetten. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und wer im Krankenhaus landet, landet dann natürlich irgendwann auch auf den Intensivbetten. Da sehen wir jetzt einen relativ rasanten Anstieg. Momentan verhält sich das Saarland, was die Intensivbetten angeht, ein bisschen anders als andere Bundesländer. Dort gehen nicht so viele auf die Intensivstationen. Warum, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Da rätseln wir auch noch ein bisschen. Aber die Lage ist schon ernst. Das heißt also, nur weil wir jetzt noch freie Betten haben, heißt das noch nicht, dass die nicht auch in Kürze erschöpft sein können. Und diese Betten müssen natürlich auch über Pflegerinnen, Pfleger, Ärzte betrieben werden. Und das ist natürlich eine der Limitationen, die ich jetzt auch sehe, die in Zukunft dann auf uns zukommen wird. Also das heißt, haben wir das Personal, um die wirklich auch zu bedienen, die Betten.
Das ist ja mit eigentlich das Hauptproblem. Betten wären notfalls sogar noch neue dazuzustellen aus der Reserve. Da hat das Land immer noch über 240 Betten, die man innerhalb von 7 Tagen aufstellen könnte. Nur das Personal, um diese Betten dann auch zu betreiben, fehlt faktisch oder wäre dann nur unter sehr großen Aufwendungen auch zu beschaffen. Wir reden gerade darüber, dass wir uns möglicherweise nochmal einsperren, einen Lockdown machen. Wie dringend ist das denn nach Ihren Berechnungen?
Also nach unseren Berechnungen ist das wirklich sehr dringend, weil was wir jetzt sehen, ist eigentlich in den letzten Tagen, dass die Infektionslage sich wieder deutlich verschärft hat. Wir haben das gehört, gestern wieder neueste letzte Höchstzahlen, was Todesopfer angeht, was aber auch die Infektionszahlen angeht. Und das sehen wir im Saarland momentan auch. Natürlich eine sehr starke Trendwende. Das sehen wir auch in allen Bundesländern, in denen es momentan sehr ruhig war. Wir haben andere Bundesländer wie Sachsen, Sachsen-Anhalt, die sowieso schon auf dem Vormarsch sind. Dort ist es absolut geboten. Aber auch in den ruhigeren Ländern, wie zum Beispiel hier bei uns im Saarland oder auch in Bremen, im Norddeutschland, dreht sich gerade das Blatt, was dran liegt, weil wir sehr lange auf einem sehr hohen Niveau uns bewegt haben und damit natürlich die Gesundheitsämter auch wirklich an den Rand der Belastungsfähigkeit gebracht haben. Das ist so, wie wenn Sie mit dem Auto die ganze Zeit im roten Drehzahlbereich fahren, das geht eine gewisse Zeit mal gut, aber auf Dauer ist das einfach keine Lösung.
Sie sprechen die Gesundheitsämter an. Ist das eigentlich der Gamechanger, wie es so schön heißt, in der Pandemie?
Gut, ob das Gesundheitsamt der Gamechanger ist, das kann ich halt so nicht sagen, aber ein Problem, was wir natürlich haben, ist die Nachverfolgung der Infektion und daran hapert es halt einfach. Das liegt natürlich daran, dass beispielsweise auch die Corona-App nicht so genutzt wird und vielleicht auch nicht so funktioniert, wie wir uns die wünschen. Aber auch die Gesundheitsämter kommen einfach mit ihren Methoden so einfach nicht hinterher. Vieles ist einfach nicht auf die Pandemie vorbereitet. Wir können natürlich nur sehr hoffen, dass wir jetzt alle daraus lernen und für die zukünftige Pandemien sowas besser ausbauen. Aber der digitale Strom ist einfach teilweise sehr bedauerlich, was man eben auch an der Datenakquise von uns sieht, an welchen Stellen man sich die Sachen zusammen organisieren muss, ist schon eher mittelalterlich.
Im Grunde genommen könnten Sie also auch zu einem Gamechanger werden, wenn Sie vernünftig an Datenmaterial rankommen und das auch in Zukunft dann auch besser beurteilen können.
Auf jeden Fall können wir schneller sein, das ist richtig. Ja, momentan verschwenden wir sehr viel Zeit darauf, wirklich Daten einzeln auch abzufragen und das ist natürlich einfach ein langwierigerer Prozess. Andere Länder haben da schon zentrale Datenbank, wo man sich auf einen Knopfdruck alles runterladen kann, was relevant ist. Davon sind wir hier leider noch weit entfernt.
Kleines Problem, was uns da im Weg steht, ist der Datenschutz. Ist das für Sie auch ein Problem?
Vom Prinzip haben wir anonymisierte Daten. Wir wissen natürlich nicht, wer das ist. Wenn wir jetzt natürlich auf Einzelfälle und Alter pro Landkreis das runterbrechen, kann man natürlich schon schauen, ob das der Heinzchen Müller war aus Saarlouis oder so. Da müssen wir natürlich schauen, dass es gewährleistet ist. Aber prinzipiell sehe ich da jetzt mit einer klugen Anonymisierung eigentlich kein Problem und einer gewissen Aggregierung von Daten, also Zusammenfassung.
Lassen Sie uns nochmal zurückkommen auf Ihre Vorhersage möchte ich nicht sagen, das hat den falschen Zungenschlag, weil das Ganze, was Sie tun, ist ja doch wissenschaftlich fundiert. Sie sagen, ein harter Lockdown muss schnellstmöglich umgesetzt werden. Was heißt schnellstmöglich?
Na, schnellstmöglich wäre, wie der Name sagt, sofort, aber das ist natürlich nicht durchführbar. Andere Länder wie Sachsen planen jetzt ab Montag, dem 14., das ist sicherlich ein Datum, was uns jetzt auch vorschweben würde. Uns ist natürlich bewusst, dass das nicht jedem gefallen wird, weil natürlich der Einzelhandel jetzt gerade eine sehr aktive Phase durchlebt, die für ihn sehr wichtig und relevant ist. Das ist uns bewusst. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich einfach jetzt an der Zeit zu handeln, weil diese Infektionszahlen gerade aus dem Ruder laufen, wir wirklich steigende Zahlen haben und letztendlich müssen wir den Brand jetzt sofort bekämpfen und nicht erst nach Weihnachten.
Sie schreiben auch, mehr oder weniger sofort zu einem harten Lockdown zu kommen. Was ist denn ein harter Lockdown nach Ihren Erkenntnissen?
Ja, harter Lockdown wäre letztendlich ein Äquivalent zu dem, was wir im Frühjahr erlebt haben. Das heißt also, die Kinder ins Homeschooling schicken, letztendlich die Geschäfte zu machen, die nicht lebensrelevant sind, also Supermärkte, Drogerien und Apotheken offen lassen und auch die Mitarbeiter, wo es möglich ist, letztendlich in Heimarbeit schicken, damit wir einfach Kontakte vermeiden auf allen Ebenen. Und genau das ist letztendlich das, was wir jetzt brauchen. Also eine ähnliche Situation, wie wir sie eben Anfang des Jahres erlebt haben.
Um eine wichtige Unterscheidung zu treffen, Sie geben nicht vor, was gemacht werden muss. Das macht die Politik. Aber Sie sagen der Politik, welche Entwicklungen die Dinge nehmen, die die Politik so veranschlagt hat. Daraus kann man ableiten, dass dieser Lockdown-Light, in dem wir uns im Prinzip noch befinden, eigentlich nicht funktioniert hat, oder?
Ja, das muss man differenzieren. Also man muss schon sagen, er hatte schon seine Wirkung, das muss man festhalten. Also wir haben wir hatten ja ein sehr starkes Wachstum, was wir dann auf eine gleichmäßige Geschwindigkeit abgebremst haben. Das muss man sagen, das hat funktioniert eine gewisse Zeit. Gleichzeitig haben aber auch einfach noch das Robert-Koch-Institut zum Beispiel die Teststrategie umgestellt. Das ist natürlich auch eine sehr mutige Geschichte gewesen, das verständlich ist. Das heißt, es werden nur noch die getestet, die auch Symptome zeigen. Alle anderen, die mal in Kontakt waren mit einer Covid-Patientin, sind letztendlich dann nicht mehr getestet worden. Und das heißt, die sitzen dann zu Hause und wir haben dadurch halt wahrscheinlich auch eine Verzerrung der Fallzahlen. Das heißt also, diesen gewissen Abfall, den wir vor 3-4 Wochen gesehen haben, ist einfach auch auf die andere Teststrategie zurückzuführen. Und jetzt haben wir eben dieses Problem, dass wir eben noch lange in diesem roten Bereich fahren, bei sehr hohen Inzidenzzahlen, bei über 100, was weit weg ist von dem, was die Gesundheitsämter als Nachverfolger einhalten. Und das ist natürlich genau das Problem.
Jetzt haben wir eben gesagt, dieser Lockdown-Light, so sozusagen halbe Maßnahmen, halbe Wirkung. Also muss man die Maßnahmen verdoppeln, um auch die Wirkung zu verdoppeln. Das leuchtet ein. Es gibt allerdings auch Menschen, die sagen, wenn das alles nur mit den Tests zu tun hat, dann lassen wir doch die Tests einfach sein, dann haben wir das Problem gelöst, oder?
Gut, dann haben wir natürlich ein großes Problem, weil dann werden wir ja niemanden mehr identifizieren, der infiziert ist, und damit werden wir eine unkontrollierte Situation haben, und das werden Situationen sein, wie wir sie in Brasilien gehabt haben, wo wir dann zwar irgendwann die Herdenimmunität erreicht haben, aber zu einem Preis, der wirklich ethisch und moralisch nicht mehr vertretbar ist. Also die Anzahl der Toten würde dann explosionsartig in die Höhe schnellen, und wir sehen ja jetzt schon beängstigende Zahlen, die wir haben. Wir haben das ja relativ lang konstant deutschlandweit auf 10.000 Toten gehalten. Jetzt sind wir schon bei 20.000, und wenn es so weitergeht, egal was wir machen, werden wir Ende des Jahres bei 30.000 Toten in Deutschland sein. Und das ist schon eine sehr starke Hausnummer, wo wir uns fragen müssen, ob es das wirklich wert ist. Das ist eine Kleinstadt, die dort letztendlich ausgelöscht wurde.
Jetzt sagen Sie, aufgrund Ihrer Daten könnte man eventuell eine Verdoppelung der aktuellen Sterbezahlen bis Mitte Januar verhindern. Durch einen harten Lockdown wohlgemerkt. Wie lange sollte denn dieser Lockdown andauern, um dieses Resultat zu bekommen?
Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wann wir ihn starten. Wenn wir ihn ab dem 14. starten würden, was möglicherweise unrealistisch ist, aber dann müssten wir trotz allem noch bis Anfang Januar durchhalten. Also das heißt, wir müssten 3-4 Wochen auf jeden Fall durchhalten. Und was wir auch sehen ist, wenn wir diese 3 Tage an Weihnachten lockern würden, würden wir dann letztendlich 6-7 Tage länger auch in den Lockdown gehen müssen. Also das heißt, wir durch diese Öffnung von 3 Tagen verdoppeln wir die Zeit, die wir quasi uns wieder vergnügt haben, indem wir länger wieder in der Isolation sitzen. Und genau das muss man jetzt einfach überlegen, welcher Kontakt an Weihnachten nötig ist oder nicht. Das ist menschlich sicherlich sehr schwierig, aber wir müssen, glaube ich, als Gesellschaft jetzt überlegen, welche Verantwortung wir da haben, auch unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, unserer Familie gegenüber, und inwieweit wir uns da jetzt wirklich mal zurücknehmen, damit wir dann wirklich 2021 wieder ein normales Weihnachten feiern können.
Gehen Sie davon aus, dass es möglich sein wird, dass wir die Pandemie mit diesen Maßnahmen tatsächlich so weit in den Griff kriegen können, dass Sie auf Ihrer Datenbasis tatsächlich sehen, da geht es so weit zurück, dass wir das auch nochmal im Griff haben?
Also wenn wir uns jetzt hier wirklich beherrscht mit den Maßnahmen zusammen die durchziehen, dann sollten wir es auf jeden Fall wieder in den Griff kriegen. Man darf aber nicht verhehlen, dass die Frage natürlich aufkommen muss, was kommt denn danach? Wenn ich jetzt wieder lockere, habe ich natürlich wie bei einem Jojo, kann es wieder genauso schnell nach oben schießen. Das sehen wir in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Israel, die zweite Welle schon durchlaufen haben und jetzt wieder gelockert haben und wieder anstrengen. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir uns irgendwie bis zur Impfung durchhangeln und durchhalten. Es ist Licht am Ende des Tunnels, aber man darf einfach nicht vergessen, dass dieses Licht wirklich auch erst wahrscheinlich Mitte des Jahres in größerem Umfang verfügbar sein wird. Das heißt, so lange sind wir noch in einer wirklich kritischen Situation, die wir wirklich durchstehen müssen. Und da gilt es jetzt eben nochmal an uns alle zu appellieren, dass wir hier investieren müssen in die Zukunft und auch in die Gesundheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Das sind klare Worte, die Sie da sagen. Nichtsdestotrotz wird die Politik anhand Ihrer Daten eventuell auch mitentscheiden. Jetzt ist es aber so, dass in Schleswig-Holstein die Zahlen anders sind als in Bayern. Und deshalb ist eigentlich politisch auch logisch erscheint, wenn man in Schleswig-Holstein andere Maßnahmen ergreifen würde als in Bayern. Sie sagen aber, eigentlich bringt das nichts. Warum nicht?
Genau, und zum einen sehen wir also auch wirklich in den ruhigen norddeutschen Ländern, dass dort auch die Zahlen gerade wieder relativ dramatisch ansteigen. Das muss man einfach festhalten. Das haben die Bundesländer dort auch schon festgestellt. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass wir dann so eine Art Lockdown-Tourismus bekommen, dass dann ähnlich wie wenn bei uns der 3. Oktober ist, wir alle nach Frankreich in die nahegelegenen Supermärkte stürmen. Solche Situationen müssen wir einfach verhindern, weil dann haben wir nämlich gar nichts gewonnen. Ich denke, wir können gemeinsam starten und können dann überlegen, wenn ich früher aus dieser Misere wieder raus bin, wie ich dann wieder lockern kann lokal. Ich denke, das ist das Einzige, wie wir da diese Pandemie jetzt gemeinsam bekämpfen. Ansonsten wird es auch keine Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern hervorrufen.
Das heißt, die sagen eigentlich gemeinsam schließen und dann peu à peu je nach Lage wieder lockern. Ist das so?
Ja, richtig, genau. Also man muss ja nicht länger dicht machen, als es nötig ist. Man muss einfach nur schauen, wie verhindere ich denn dann, dass quasi die Nachbarn einfallen. Das hat eine gewisse Zeit ja ganz gut funktioniert. Ich glaube, wenn wir uns da wieder auch an die Regeln halten, sind wir da auch alle irgendwann durch und können dann gemeinsam halt in das Frühjahr starten. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, es folgt dann natürlich auch nach der Februar und der März, und das sind alles noch hochinfektiöse Zeiten, wo wir normalerweise auch die Hochzeiten der Influenza erleben. Also das heißt, für Viren ist das eigentlich gerade Badeurlaub, was es da erlebt. Ja, also besser könnte es nicht sein.
Die Corona-Formel ist ja eigentlich total leicht. Viele Menschen, wenig Abstand, hohes Risiko. Wenig Menschen, viel Abstand, geringes Risiko. Warum kriegen wir das nicht in unsere Köpfe?
Ja, ich glaube, man hat das ja auch jetzt so ein bisschen gesehen in Ostdeutschland zum Beispiel, wo im Sommer über oder auch während der ersten Phase eigentlich gefühlt nichts passiert ist. Ja, die haben sich in einer gewissen Sicherheit gewogen. Das ist ja so ein bisschen wie beim Gewitter, was weit weg ist, vielleicht in den Bergen. Man denkt, das ist kein Problem, das schaffe ich alles noch, das betrifft die anderen, aber uns nicht. So haben wir anfangs auch die Pandemie letztendlich erlebt. Und jetzt merken wir einfach, dass dieses dass natürlich diese Situation sehr schnell auf uns zurollt und dann irgendwann nicht mehr greifbar ist. Das Problem dahinter ist einfach, dass dieses exponentielle Wachstum für viele einfach nicht greifbar ist, weil es bewegt sich die ganze Zeit auf einem sehr niedrigen Niveau und dann heißt es in der Öffentlichkeit immer, jetzt ist das exponentielle Wachstum. Das wuchs vorher auch schon exponentiell, aber irgendwann tut es weh und dann merkt man dieses Wachstum plötzlich ganz gewaltig. Das ist ähnlich wie beim Tumor, der teilt sich auch sehr oft eine einzelne entartete Zelle und irgendwann merken sie die und dann ist es eigentlich auch schon zu spät. Das heißt also, dann, wenn wir das sehen, dass es so wächst, können wir zwar als Wissenschaftler schon darauf hinweisen, aber dann ist die Empfindung in der Öffentlichkeit noch sehr gering und die Akzeptanz, weil wenn sie nur, ich sag mal, 100 Fälle am Tag haben, dann denkt sich jeder, ja, was soll das denn? Ja, aber das Wachstum war vorher schon genau das Gleiche, was wir jetzt auch sehen. Nur irgendwann sind es dann nicht mehr 100, dann sind es halt 1000, 5000, 10.000, 20.000, 40.000. Und dann merkt man es plötzlich und dann tut es weh und dann ist es aber eigentlich schon zu spät.
Es gibt viele Menschen, die sagen, Corona ist nichts anderes als eine leichte Grippe. Wir sind auch in der passenden Jahreszeit dazu und die Opferzahlen bei einer Grippe, die sind in jedem Jahr, liegen die so und so hoch. Und im Saarland gibt es eigentlich noch keine Übersterblichkeit. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Begriff in Ihrer Arbeit mit begleiten und mit untersuchen. Tun Sie da was in diese Richtung?
Die Übersterblichkeit als solche betrachten wir jetzt nicht. Wir schauen uns jetzt einfach die Covid-bedingte Sterblichkeit an. Was wir uns aber schon angeschaut haben, ist auch letztendlich die Sterblichkeit in Krankenhäusern von Patienten, die eine Influenza hatten, also die klassische Grippe versus Covid. Und was wir da sehen, ist eine deutlich höhere Sterblichkeit. Also die liegt bei Faktor 3 bis 3,5. Also und das, wenn Sie für alle anderen Faktoren quasi korrigieren, also für Alter, Geschlecht, sonstige Vorerkrankungen. Also ist jemand, der mit Covid reinkommt, hat eine drei bis vierfach höhere Wahrscheinlichkeit, im Krankenhaus zu versterben, als jemand mit einer Influenza, einer Grippe. Und das dürfen wir nicht vergessen. Also eine leichte Grippe ist das auf keinen Fall, zumindest solange wir diese Impfung noch nicht haben.
Jetzt sagen Sie, Ihre Vorausberechnung oder Ihre Berechnung, die Grundlage wäre optimistisch angegangen. Wenn man was optimistisch angehen kann, dann kann man es auch weniger optimistisch angehen. Was wäre denn schlimm gerechnet?
Ja, also ich denke, die aktuelle Berechnung ist dahingehend optimistisch, dass wir da eigentlich noch von einer mehr oder weniger konstanten Infektionsentwicklung ausgehen, weil wir das jetzt vor 2 Tagen gemacht haben, wo wir jetzt die Zahlen der letzten 2 Tage noch nicht auf dem Schirm hatten. Aber jetzt muss man sagen, sehen wir halt einfach wirklich deutschlandweit diese Trendwende, dass dieser Reproduktionswert jetzt eigentlich deutschlandweit wieder über 1 liegt und das auch hier im Saarland. Und das gibt uns natürlich zu bedenken. Und das bedeutet, je länger wir warten, umso schlimmer wird die Situation. Das heißt also, dieser Pessimismus gehört dahin, dass je weiter wir warten werden, umso höher werden die Zahlen auch nach oben schnellen. Und die werden sich dann in den nächsten Tagen noch sehr stark entwickeln. Man muss natürlich immer bedenken, dass wir diese Wochentagskorrektur haben. Am Wochenende werden sie wieder ein bisschen absinken. Also man darf sich da einfach nicht täuschen lassen. Aber im Mittel dürften die jetzt in der nächsten Zeit noch deutlich ansteigen, bis wir in den Lockdown gehen. Und selbst dann dauert es einfach noch eine gewisse Zeit, bis sie wieder absinken. Und bei diesen Simulationsszenarien gibt es natürlich viele Varianten, die man durchspielen kann. Es ist letztendlich auch einfach nur als eine Entscheidungshilfe gedacht. Es ist nicht die Wahrheit, sondern es ist ähnlich wie Dinge, die Sie auch vielleicht persönlich an anderen Simulatoren wie dem Flugsimulator mal ausprobieren. Können Sie einfach die Grenzen von Systemen mal ausprobieren. Und es ist natürlich viel einfacher, das am Computer zu testen, als das in einer Realität durchzuexerzieren, um dann zu merken, dass das eigentlich überhaupt nicht funktioniert hat.
In der Tat, wenn es verrutscht bei einer Pandemie, dann wird es gleich unangenehm. Das ist was anderes, als wenn man in einem Simulator sitzt. Wir haben heute den 11. Dezember. Sie sagen, schnellstmöglich sollte man diesen Lockdown anordnen, nämlich am besten schon zum 14. Wenn wir es jetzt aber erst nach Weihnachten machen, haben Sie eben gesagt, dann müssen wir eben diese paar Tage, die wir uns Auszeit genommen haben, die müssen wir dann logischerweise hinten dran rechnen mit einem Faktor X. Jetzt sagen wir aber auch, wir wollen über Weihnachten mehr Menschen in die Familien lassen. Im Grunde genommen ist doch das nochmal genau gegen die Corona-Formel, viele Menschen, enger Raum und so weiter. Wir müssten also eigentlich die Leute alle zu Hause lassen, oder?
Ja, absolut. Also Weihnachten ist jetzt wieder aus rein wissenschaftlicher und epidemiologischer Sicht eigentlich auch wieder, ist das so eine Art Whirlpool für das Virus. Ja, das darf man nicht vergessen. Bei der Influenza wissen wir, dass nach Weihnachten die Zahlen nach oben steigen, was sehr viel über die Weihnachtsfeiertage mit den Weihnachtsfeiertagen zu tun hat. Das Virus an sich ist ein bisschen ein anderes, aber nichtsdestotrotz erwarte ich eigentlich ähnliche Szenarien hier auch, weil natürlich am Weihnachtsabend auch nicht ausreichend gelüftet wird, der Abstand wird schwierig, Alkohol wird getrunken. Also wir haben das in unseren Berechnungen, haben wir das auch schon mit eingerechnet, dass es dort eine Kontakterweiterung gibt. Das Problem, das wir natürlich jetzt sehen, ist auch bei der Verschiebung nach hinten, ist halt eben nicht nur der verspätete Zeitrahmen, den wir dann haben, dass es fertig wird. Also das heißt, wir würden dann deutschlandweit eigentlich erst Ende Januar fertig werden, wenn wir später anfangen nach Weihnachten. Und da muss man sich natürlich auch fragen, wie das die Wirtschaft durchhalten soll. Das zweite Problem sind am Ende des Tages auch einfach die Toten. Und da müssen wir uns einfach fragen, wie viele wollen wir uns denn eigentlich leisten? Und wie werte ich denn jetzt einen Toten gegen eine gewisse Bruttoinlandsproduktsteigerung oder auch Senkung? Also das heißt, das sind jetzt Fragen, die man sich stellen muss. Aber die haben wir natürlich oft im Gesundheitswesen. Was ist ein Menschenleben wert und was sind wir bereit zu opfern?
Die ethische Komponente wird viel zu wenig bespielt. Natürlich müssen wir darüber mehr nachdenken. Es ist auch so, dass in dieser Zeit, die wir jetzt zwischen Weihnachten und einem möglichen Lockdown hätten, wenn wir ihn später machen, in dieser Zeit laufen ja die Krankenhäuser noch eher voll. Das Personal wird noch mehr belastet. Und dort entsteht ja dann auch eine Zeit, die etwas länger dauert als der normale, übliche Behandlungsverlauf, nehme ich mal an, was alles nicht unbedingt auf die positive Wirkung einzahlt. Eine Frage zur Impfung. Sie haben eben gesagt, wir müssen so lange durchhalten, bis die Impfung da ist. Von der Impfung selber gibt es noch nicht so sehr viele Daten. Wir wissen, 5 bis 7 Monate lang in etwa ist der Mensch in irgendeiner Art und Weise gerüstet, eine 100-prozentige Immunität eher nicht, aber ein geschwächter Krankheitsverlauf eher möglich. Rechnen Sie in Ihren Zahlen jetzt schon das Szenario Impfung durch, also auch wie sich die Kurve wieder rückwärts entwickeln kann?
Wir haben das schon mal durchgespielt, aber wir warten jetzt gerade für den Moment noch ab, bis wirklich auch die Zulassungsdaten endgültig verfügbar sind für alle. Ich denke, die Impfung an sich ist sehr optimistisch, aber wir wissen einfach noch nicht, wann sie wirklich endgültig verfügbar ist. Das ist natürlich einfach ein Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Die Politik macht natürlich viel Werbung, dass wir Anfang Januar impfen können, aber die Anzahl der Impfdosen, die wir haben werden und die Durchimpfungsrate wird erstmal sehr, sehr langsam ansteigen. Das ist ja genau das Problem, vor dem wir stehen. Und was natürlich in meinen Augen auch wieder ein bisschen trügerisch der Bevölkerung gegenüber kommuniziert wird, dass wir eigentlich vor dem Sommer nicht mit hohen Impfraten rechnen können. Vielleicht, wenn es irgendwie gut geht und je nachdem, welcher Impfstoff noch zugelassen wird, aber die Bedingungen dieser sehr kühlen Lagerung, die wir haben mit den speziellen komplexen Impfzentren, die wir jetzt brauchen, ist natürlich was anderes als bei einer Influenza-Vakzinierung, wo sie einfach nur in den Kühlschrank in der Apotheke gehen und das rausholen, weil diese minus 60 Grad ist ungefähr dreifach so kalt wie das, was sie zu Hause im Keller in ihrem Gefrierfach haben. Das ist schon extrem kalt und bedarf natürlich besonderer Vorrichtungen.
Ist natürlich auch deshalb schwieriger, in die Masse zu gehen, weil wenn ich die Sachen beim Hausarzt liegen habe, habe ich viel schnelleren Zugang zu den Impfmitteln und die Leute sind vielleicht auch eher bereit, sich impfen zu lassen, wenn es der Hausarzt macht, eine Person des Vertrauens, als wenn man irgendwo in ein Impfzentrum gehen muss. Schon klar, da muss der Bund ein bisschen werben dafür. Wenn Sie aber diese Zahlen betrachten, schauen Sie dann auch mal über die deutschen Grenzen hinaus? Schauen Sie nach England und nach Russland zum Beispiel, wo ja auch schon Impfstoffe eingesetzt werden?
Ja, genau, da schauen wir natürlich hin. Also unsere Modellierung betreiben wir auch für andere Länder. England ist eins der Länder, das wir machen, Russland nicht. Das Problem, das wir natürlich bei diesen Modellierungen haben, wir haben es am Anfang des Gesprächs schon besprochen, sind natürlich die Datenquellen und die Verlässlichkeiten. Und da sind gewisse Staaten, wo einfach auch, wie soll ich sagen, mit den Daten, die ein bisschen so hingebogen werden, dass sie ihm passen. Also sprich Russland und auch andere Länder sind dort nicht so vertrauenswürdig. Aber auch in Russland sehen wir natürlich sehr stark steigende Fallzahlen. Letztendlich ist dort aber die Impfung auch im Moment eher nur ein politisches Mittel. Also der Sputnik-Impfstoff wird zwar eingesetzt, aber noch in keinen breiten Testungen. Es gibt auch keine Ergebnisse dazu bisher. Also das heißt, da fehlt es einfach noch. Also bisher sieht es da nicht so aus, als hätte die Impfung was gebracht, aber sie wurde auch in keinem breiten Maß eingeführt. In England wurde die Impfung ja auch erst vor ein paar Tagen an ein paar älteren Patienten gestartet. Das heißt also, hier warten wir letztendlich auch noch, bis wirklich eine breite Durchimpfung da ist. Also wir brauchen am Ende des Tages, müssen sich bei der Wirksamkeit, die wir momentan haben, müssen sich eigentlich zwischen 60% und 70% impfen lassen. Und davon sind wir halt noch weit, weit entfernt. Das dürfen wir einfach nicht vergessen.
Wie sich die Lage in unserem Land dann weiterentwickelt, bis es soweit ist, bis wir eine Durchimpfung haben, das können die Bürger im Land aber auch im Internet mitverfolgen, nämlich auf ihrer Seite, auf diesem Covid-Monitoring selbst, oder? Wie kommt man dahin?
Covid-Simulator.com. Die Seite an sich ist deutsch, aber der Simulator ist noch auf Englisch. Wir arbeiten gerade an der deutschen Übersetzung. Ich denke mal, dass wir die Woche noch auch auf Deutsch dann hochladen. Und wenn wir das den Bürgerinnen und Bürgern geben wollen, ist es Deutsch besser. Wir arbeiten, wie gesagt, dran. Übers Wochenende werden wir es fertigstellen.
Es nutzt also am Ende alles nichts und damit kommen wir dann auch zum Schluss. Wir müssen durchhalten. Wir müssen einfach uns zusammenreißen, müssen durchhalten und müssen in dieser Situation, wenn man optimistisch rechnet, eigentlich noch ein halbes Jahr auf die Zähne beißen, oder?
Absolut, genau. Also ich denke, wir müssen auf jeden Fall durchhalten. Wir sollten dann sehen, dass es sicherlich sich im Frühjahr ein bisschen beruhigen wird, wenn die Temperatur wieder ein bisschen für das Virus negativer wird, für uns angenehmer. Dann haben wir sicherlich wieder eine saisonale Unterstützung. Aber bis wir aus der Situation raus sind, wird es noch dauern. Und ich hoffe dann, dass wir das nächste Weihnachtsfest in einer normalen Umgebung wieder feiern können und dann wieder auch einen Glühwein auf einem Weihnachtsmarkt trinken können.
Das war Professor Dr. Thorsten Lehr, der den Lehrstuhl für klinische Pharmazie an der Universität Saarbrücken innehat und dort kräftig forscht, auch im Sinne aller anderen Menschen rundherum, damit die aus seinen Berechnungen tatsächlich auch ein bisschen zumindest in die Zukunft gucken können, die nach seiner Ansicht im halben Jahr vielleicht auch wieder rosiger sein wird. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland. Mit Jörg Hector. Alle Podcast-Folgen immer und überall zum Nachhören. Immer und überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn es soweit ist, würde ich mich ganz gern mit Ihnen mal am Glühweinstand treffen.
Oh, sehr gerne. Ich bin auf jeden Fall dabei.